Wenn ich an bestimmte Situationen in meinem Elternhaus denke, habe ich immer typische Worte meiner Eltern im Ohr. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jawohl. Als meine Schwester und ich schon etwas älter waren, haben meine Eltern dies gelegentlich genutzt, abends mal wieder auszugehen. Vielleicht kennt ihr das auch. Meine Mutter hat dann jedes Mal an geeigneter oder auch an ungeeigneter Stelle den Satz fallen lassen: Lass den bösen Wolf nicht rein. Und das haben wir nachher so oft gehört, bis unsere gemeinsame Antwort allmählich ein wenig herzlos und auch wenig glaubwürdig: Ja, also das haben wir so oft gehört und daran kann ich mich immer sehr gut erinnern, weil meine Eltern das so oft wiederholt haben, meine Mutter. Paulus hat auch so einen Satz für die Philipper parat. Nochmals sage ich, freut euch in dem Herrn. Und er ist sich auch bewusst, dass er damit die Philipper nerven könnte. Denn er fügt dann gleich hinzu, nach Luther-Übersetzung, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also dieses Wort, es verdrießt mich nicht, das ist schönes Lutherdeutsch. Also das ist ihm, er weiß, ihm stört das nicht. Ich kann euch das oft genug sagen, aber für euch ist das wichtig. Ihr könnt das nicht oft genug hören. Es macht euch umso gewisser. Wenn du jetzt glaubst, dass Paulus mit seiner Aufforderung freut euch meint, die Christen in Philippi sollten relaxed und laid back durchs christliche Leben chillen, ja, dann kann ich sagen, leider enttäuscht haben wir nicht. Ja? Paulus bezieht nämlich das mit der Freude schon auf etwas anderes, nicht auf den coolen Lebensstil. Er sieht sich selbst, und das lesen wir ja auch im Eingangsbereich, er sieht sich selber als Diener, als Knecht von Jesus Christus. Und er fordert auch vorher schon die Philipper auf, seid gehorsam und hat eine mächtige Herausforderung, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Da kommen wir heute auch nochmal drauf zu sprechen, wie das denn gemeint sein kann. Paulus sagt an die Christen in Philippi, ihr seid Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Das ist auch eine Rahmenvoraussetzung für das, was wir hier sehen, wenn es um Freude geht, um das, was Paulus den Christen in Philippi schreiben möchte. Dazu muss man natürlich immer sehen, und auch da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, Anstrengung und das Einhalten von Regeln ist für Paulus nicht die Voraussetzung des persönlichen Glaubens, sondern das Ergebnis des persönlichen Glaubens. Paulus malt uns vor Augen, dass man Freude auch trotz des Einhaltens von Regeln haben kann. Unser Predigttext, Philipper 3, die Verse 12 bis 21. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht wirklich ein, dass ich es schon geschafft habe, aber ich tue eines, ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Wir alle, die wir zu den Vollkommenen zählen, sollen uns das stets vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch das auch darüber noch Klarheit verschaffen. Klammer auf, das finde ich eine sehr schöne rhetorische Seitenarabeske, um da nicht weiter ausführen zu können. Nach dem Motto, da will ich jetzt nicht drüber reden, eines Tages wird euch das auch schon klar werden. Vers 16, jedenfalls sollten wir an der Überzeugung festhalten, die wir bereits gewonnen haben. Folgt meinem Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen schreiben, sie sind Feinde des Kreuzes von Christus. Am Ende erwartet sie das Verderben. Ihr Bauch ist der Gott, den sie verehren. Und was eigentlich eine Schande ist, darauf gründen sie ihr Ansehen. Sie haben nur das Irdische im Sinn. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleicht. Dem Leib, der die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lässt, dazu hat er die Macht, wie er auch die Macht hat, sich alles zu unterwerfen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe zum Brief des Paulus an die Christen in Philippi im antiken Griechenland. Und da haben wir einige Punkte, das hat unser Pastor Klaus so zur besseren Merkfähigkeit unterteilt: fürsorgliche Freude, robuste Freude, ergebene Freude, unbeirrbare Freude, durchdringende Freude, empfangende Freude. Wir sind heute bei der unbeirrbaren Freude. Unbeirrbar ist vielleicht auch so ein Wort, was jetzt nicht dem alltäglichen Sprachschatz entstimmt, aber vielleicht ist beharrlich, sich durch nichts erschüttern lassen, eisern, entschieden, felsenfest, hartnäckig, konsequent, standhaft, stark oder neudeutsch straight, unerschütterlich, unverdrossen und willensstark. Das hängt da alles zusammen. Unbeirrbar, mit Freude im Glauben leben. Das ist das, worauf Paulus hinweisen möchte. Und er nennt mehrere Punkte, die davor bewahren sollen, abzuirren. Also unbeirrbar wollen wir leben und wir wollen nicht abirren. Und diese vier Punkte möchte ich euch nennen. Vier Punkte, das kommt auch nachher nochmal. Ich achte so ein bisschen darauf, weil unsere BUler heute mitschreiben, dass sie das auch mitkriegen. Aber ich glaube, wenn ich das so mache, dann ist das für euch auch alle ganz gut, die ihr nicht mitschreibt, dass ihr das zumindest gedanklich notieren könnt. So frei nach dem Motto, denkt daran, was Mutter immer gesagt hat, lasst den bösen Wolf nicht rein. Das soll sich bei euch eben auch einprägen. Kommen wir zum ersten Mal auf den Fokus. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Wir alle, die wir zu den Vollkommenen zählen, sollen uns das stets vor Augen halten. Das sagt Paulus. Fokus ist jetzt ein Bild mehr so aus der Optik. Man könnte auch sagen Konzentration. Das geht eigentlich auf das Gleiche hinaus. Alles ist auf ein Ziel gerichtet. Die Konzentration, wir haben ein Zentrum und alles geht auf dieses Zentrum hin. Die Sache mit dem Fokus habe ich deswegen gewählt, weil man Fokus, ein scharfes Bild, nur das dann bekommt, wenn man auch eine klare Optik hat. Wenn man sowas wie eine Streuscheibe davor hat, manchmal kann das für optische Zwecke im fotografischen Bereich ganz hilfreich sein, aber wenn man eine Streuscheibe hat, einfach eine Mattscheibe davor, dann versucht man mit der Kamera noch ein scharfes Bild zu kriegen. Das funktioniert so nicht. Optische Streuscheiben können den scharf abgebildeten Punkt verhindern, aber solche Streuscheiben haben wir auch in unserem Kopf. Also die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was Gott wirklich ist, kennen wir auch sehr gut. Solche Gedanken haben wir ganz oft, wenn wir an das denken, was wohl denn andere über uns sagen könnten. Was der Chef über uns sagt, ob wir uns nicht mehr anstrengen sollten. Der Schulfreund, den wir immer noch kennen, der darüber sich lustig macht, dass wir immer noch so kleines Auto fahren, wo er doch längst ein SUV hat und so weiter. Wir können an unseren Vater denken, dessen Urteil wir so im Hinterkopf haben, oder die Arbeitskollegen, die denken, wie wir unser Leben führen sollen, die Nachbarn, die sich ärgern, dass unser Garten so viel Unkraut hat und so weiter und so fort. Das sind alles Gedanken, die schnell dazu führen können, dass wir die Konzentration auf das verlieren, was Jesus uns gesagt hat. Und alles sind so Gedanken aus der Kategorie, du genügst nicht. Alle Mühen und Plagen, die man damit hat, diese Gedanken nachzugehen und auch entsprechend umzusetzen im Leben, dieses Mangelempfinden auszufallen, das ist letztlich vergeudete Lebenszeit und das raubt die Freude. Das Verrückte ist, dass wir oft diese Gedanken nur in unserem Kopf haben. Die Nachbarn sagen es ja noch gar nicht mal. Mir hat in den letzten 20 Jahren nie ein Nachbar gesagt, hör mal, wie sieht's in deinem Garten aus? Oder du solltest mal deinen Rasen mähen. Mir hat auch kein Chef gesagt, in den letzten, jedenfalls seit ich jetzt bei dem BfArM arbeite, strengen Sie sich mal ein bisschen mehr an. Das sind alles Gedanken, die ich in meinem Kopf habe. Und ich habe einmal gelernt, all diese blöden Gedanken auf so einen kleinen schwarzen Mann zu fixieren. Ja? Gesagt, der redet hier mit mir mit erhobenem Zeigefinger und sagt, du hättest aber viel mehr Geld verdienen können und sowas. Hättest ja längst schon eine Beförderung haben können. Ich sage, schweig stille, du hast in meinem Kopf nichts mehr zu sagen. Du kommst hier in die Tupperdose, wofür Tupper alles gut ist. Ja? Das ist so kann man mit Streuscheiben umgehen, ja? Einfach weg. Ihr habt nichts zu sagen. Das, was ihr mir einreden wollt, das hat nichts zu tun mit dem, was mein Blick auf Jesus richtet. Klammer auf. Liebe Schulkinder, macht das nicht mit euren Eltern, wenn sie euch das nächste Mal an die ans Vokabellernen erinnern. Welche Gedanken lasse ich denn stattdessen zu? Jesus sagt mir, du genügst, wenn ich dein Herr im Leben sein darf. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus will mein Herr sein, also kann ich auch sagen, ich genüge ihm. Das ist ein wichtiger Gedanke für mich. In Gottes Augen genüge ich. Jesus hat mich lieb. Und dann sind da noch weitere Gedanken. Das, was Jesus selber gesagt hat, Matthäus 25, 24, 25, sehr interessante Kapitel, einen Auszug daraus. Dann werden die Menschen fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Das sind Gedanken, die ich mir vorhalte. Darauf möchte ich mich konzentrieren. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte in meinem Leben sagen, ich will, dass nach meinem Leben einmal Jesus zu mir sagen kann, gut gemacht, Eberhard. Ich will, dass Jesus zu mir sagt, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht gewesen, Eberhard. Und das bedeutet natürlich auch für mich, dass ich mich zu anderen Menschen hinwende, ihre Not erkenne und mich von meinen Problemen, auch meinen ausgedachten Sorgen abwende, von meiner Bequemlichkeit und auch von dem Streben nach Ruhm und Anerkennung. Ich möchte mich anderen Menschen zuwenden. Und wenn ich das tue, wenn ich mich anderen Menschen zuwende, bedeutet das natürlich auch immer, dass ich mich von anderen Dingen abwende. Das ist so offensichtlich, dass man das manchmal auch deutlich sagen muss. Wenn ich ein gutes Bild haben will, bedeutet das auch manchmal die Konzentration auf das Wesentliche, wie beim Fotografieren. Das heißt, ich muss ab und zu auch mal was weglassen. Das ist der Verzicht. Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht wäre das noch interessant. Tanasul, Phil, ist das richtig für, wo ist er? Ja? Verzicht? Tanasul, passt das? Weißt du auch nicht. Wäre jetzt arabisch gewesen. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist der gleiche Satz, den wir eben hatten, nicht? Ich vergesse, was hinter mir liegt. Paulus sagt noch viel deutlicher, ich erachte es für Dreck, Kot. Also man könnte da vielleicht noch härtere Worte reinschreiben. Ich vergesse, was dahinter war. In Zusammenhang mit dem, was Paulus an die Christen in Philippi sagt, schreibt er, er verzichtet auf das Heil durch Jesus Christus, darauf, sich auf seine religiöse Erziehung etwas einzubilden. Das macht Paulus auch an anderen Stellen, dass er sagt, ich könnte mir was einbilden. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ich bin ein Pharisäer, ich bin gut theologisch ausgebildet, aber im Hinblick auf Jesus bedeutet das gar nichts. Paulus kennt auch andere Arten von Verzicht. Und an die Christen in Korinth schreibt er, ihr wisst doch, im Stadion laufen alle Läufer schnell, aber nur einer gewinnt den Preis. Lauft wie der, der ihn gewinnt. Alle Wettkämpfer üben im täglichen Leben Verzicht. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Aber wir tun es für einen unvergänglichen Siegeskranz. Also auch dieser Gedanke ist Paulus klar, wenn man unterwegs ist und sich auf eine Sache konzentriert, dann muss man auf das eine oder andere verzichten. An seinen Freund Timotheus schreibt er, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. Auf sie lauert die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Paulus ermahnt oder lädt auch dazu ein, auf irdische Dinge zu verzichten. Verzicht auf Ego, auf Karriere, Verzicht auf ein eventuell zu zeitaufwendiges Hobby, Verzicht auf Ruhm. Man kann auch ein gutes Hobby natürlich dazu verwenden, um Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. Aber oft ist das damit verbunden, dass man in diesem Hobby eben keinen Ruhm und Anerkennung hat. Man steht vielleicht als Musiker nicht auf den größten Bühnen auf der Welt und man kriegt mit seinen Fotos vielleicht keine tollen Preise, die man auf irgendwelchen Internetportalen benoten kann, wenn man einfach das Fotografieren nutzt, um mit Menschen zusammen zu sein. Und eins sage ich dazu auch, es ist allemal erfüllender und langanhaltender, sich auch Jahre später noch daran zu erinnern, wenn man Zeit für einen Menschen investiert hat, der Hilfe braucht und dem das in seinem Leben weitergeholfen hat. Man wird sich vermutlich Jahre, Zehnte später nicht mehr erinnern an den Moment, wo man den nächsten Level an einem besonderen Computerspiel erschritten hat. Das ist Schnee von gestern, das ist eben vergänglich. Und ich möchte es auch nochmal deutlich herausfordernd formulieren. Ich habe das mal gelesen, dass jemand geschrieben hat, ein ständig sauberes Haus ist der Beweis für verschwendete Lebenszeit. Und ich hoffe, ihr kriegt das auch in dem richtigen Zusammenhang, wie ich das gemeint habe. Also es geht darum, es geht ums Fokussieren. Vorbilder. Folgt meinem Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Mögliche Vorbilder können sein Michael Edwards, besser bekannt vielleicht als Eddie the Eagle, der erste Skispringer Englands, der es geschafft hat, trotz starker Fehlsichtigkeit überhaupt Skispringer zu sein, nicht unbedingt erfolgreich, oder aktuell Anlass Prince Roger Nelson, der Musiker, von dem Madonna gesagt hat, er habe die Welt verändert, was da mal dahingestellt sein mag. Solche Vorbilder können wir uns aussuchen oder solche Vorbilder wie beispielsweise Hudson Taylor, einer der ersten christlichen Missionare, die ins Innere Chinas vorgestoßen sind. Oder Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher evangelischer Pastor und Widerstandskämpfer, der während der Nazi-Diktatur in Deutschland gelebt hat. Wir gewinnen das Einblick in das Leben dieser Menschen, wenn wir Biografien leben. Wir können natürlich auch Menschen nehmen, die wir persönlich kennen. Beispielsweise unsere Missionare, Dani und Ralf Röse oder andere Missionarsfamilien, die wir als Gemeinde unterstützen. Ich selber kenne einen Menschen, der hat sich in jungen Jahren entschieden, ich gehe zur Bibelschule, das kostet mich viel Geld, Schulgeld, Unterkunft und Verpflegung, aber ich will da unbedingt hin. Und das wird mir niemand bezahlen. Also hat dieser Mensch gearbeitet, hart gearbeitet, das Geld in dieser Zeit für die Bibelschule zurückgelegt, unter Verzicht und hat dann diese Bibelschulausbildung ermöglicht. Es sind noch viele andere Möglichkeiten, wo wir uns Vorbilder nehmen können. Leute, die regelmäßig dazu beitragen, dass wir in diesem Gottesdienst, dass es uns gut geht. Wie Technik, wie Begrüßungsdienst, wie Kaffeedienst. Auch das, da können wir uns ein Vorbild dran nehmen. Sind das denn Glaubenshelden? Also wenn man diese Leute fragt, würde man vermutlich sagen, ich bin noch kein Glaubensheld. Aber es sind Menschen, die treu sein wollen und die Gott vertrauen und die, was sie erkannt haben, in ihrem Leben zielstrebig umsetzen. Ich bin nicht Paulus, aber wenn ich hier stehe, gilt auch dieser Anspruch für mich, bin ich ein Vorbild, von dem ich sagen kann, folgt meinem Beispiel. Ich sehe die Einladung, selbst vorbildlich zu leben. Ich bin ein Vorbild, du bist ein Vorbild, wir alle sind Vorbilder in jeder Hinsicht. Wir können keine Nicht-Vorbilder sein. Wir sind ein Vorbild darin, wie wir mit unserer Zeit umgehen, ein Vorbild darin, wie wir mit Geld umgehen, ein Vorbild darin, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, wie wir mit anderen Menschen sprechen und sie achten und wie wir uns um andere Menschen kümmern. Und der vierte Punkt, Hoffnung. Amal, richtig? Ja, danke. Google Translator. Hoffnung. Von dort her erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleich, dem Leib, der die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lässt. Die drei Dinge, die ich euch vorher genannt habe, das könnten auch Ratschläge aus jedem Management-Seminar sein. Konzentriere dich auf das Wesentliche, lass das, was nicht so gut ist, aus und schau auf Vorbilder. Aber die Hoffnung auf einen Erlöser, das würden wir auf keinem Schulungs- und Management-Seminar bekommen. Also wenn eine Firma, die Autos baut und Probleme hat mit den Behörden und jetzt viele Strafe zahlen muss, die würden vermutlich auch nicht sagen, irgendwann kommt ein Vorstandsvorsitzender, der uns in die Zukunft führt, sondern die müssen die Probleme jetzt lösen. Wir wissen aber als Christen, wir rennen eigentlich immer mit unserer Unzulänglichkeit hinterher, hinter dem Anspruch, den wir Gott haben. Dafür ist auch Jesus Christus für unsere Schuld gestorben. Wir haben einen Erlöser, der das, was wir erreichen sollen, alles schon für uns erreicht hat. Wir strengen uns nicht an, dieses Ziel zu erreichen, um es zu bekommen, sondern wir strengen uns an aus Liebe und aus Respekt und Dankbarkeit für Jesus. So, als ob wir dieses Ziel selber erreichen müssten. Und da sind wir in einem Spannungsfeld im christlichen Glauben, das wir in vielen Bereichen finden, lebt also dieses schon jetzt und doch noch nicht. Wir haben die Vergebung durch Jesus Christus, wir sind erlöst, wir sind befreit, unsere Schuld ist vergeben und wir haben die Ewigkeit bei Gott. Unsere Auferstehung ist sicher. Und trotzdem sagt Paulus selber von sich, ich lebe so, als hätte ich es noch nicht erreicht. Stellt euch vor, wie ihr euer Leben führen würdet, wenn es die Gnade in Jesus Christus für euch nicht gäbe. Was würdet ihr dann unternehmen, um ein Leben mit Gott zu führen? Jetzt habt ihr dieses Bürgerrecht im Himmel. Jesus kommt wieder und wird uns von diesem Kampf mit der eigenen Unzulänglichkeit und auch die Hoffnung von dem Waden erlösen. Ja? Und da wissen wir, AWG, alles wird gut. Das ist auch eine Hoffnung, ein wesentlicher Aspekt, der unser Leben als Glauben, als Christen prägt. Noch einmal zu der grundlegenden Voraussetzung für das Thema Gehorsam. Paulus schreibt an die Christen in Galatien, deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Und an den Christen in Ephesus schreibt er, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Und hier sehen wir die Spannung, in der wir haben. Wir wollen gehorsam sein, weil wir Gnade erfahren haben. Und wir können diese beiden Punkte, Gnade und Gehorsam, nicht gegeneinander aufwiegen, sondern sie gehören beide als positiv besetzte Werte zu unserem Glauben. Die Voraussetzung ist, dass wir uns entschieden haben, Jesus als unseren Herrn auch zu akzeptieren. Jesus will unser Herr sein und wir müssen es auch zulassen. Die Juden, die Petrus gehört haben, in seiner Pfingstpredigt, der auch diese Dinge ausgeführt hat, die haben gesagt, was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus hat einfach gesagt, ändert euer Leben. Sagt dann auch, lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Lebt ein neues Leben. Fangt an. Wenn wir diesen Startpunkt nicht haben, sind diese vier Punkte, die wir jetzt hier sehen, witzlos. Sie bringen uns nicht weiter auf dem Leben mit Gott. Wir könnten uns höchstens etwas darauf einbilden. Dieser Startpunkt zu sagen, Jesus ist für meine Schuld gestorben am Kreuz, weil ich das alles, was ich eigentlich nicht will, nicht umsetzen kann. In Gottes Augen würde es nicht reichen. Und trotzdem will ich mein Leben so bemühen, dass wirklich zum Ausdruck kommt, Jesus ist mein Herr. Jesus hat seine Nachfolger selber gewarnt und hat gesagt, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage? Eins möchte ich euch zum Abschluss noch sagen. Das Ziel der richtigen Lehre ist viel mehr Liebe. Sie erwächst aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben. Das ist das, was mir wichtig ist. Alles, was ich gesagt habe, nicht dazu, euch zu knechten. Ich hätte es euch lieber bequemer gemacht. Paulus sagt das aber ganz klar. Die Christen in Philippi sollen gehorsam leben und wir sollen auch gehorsam leben. Aber das soll uns deutlich werden. Es ist das Ziel der Liebe. Liebe zueinander. Aus einem reinen Herzen, guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Lass uns gemeinsam mit Freude unbeirrter dieses Ziel anstreben, wie Paulus es hier vorgestellt hat. Wir sind gemeinsam unterwegs und werden daher auf diesem Weg begleiten. Gott möchte das, dafür hat er Gemeinde gegründet. Und was von dieser Predigtreihe hängen bleiben soll, so wie die Erinnerung an meine Eltern, freut euch in der Nachfolge Jesu Christi. Amen.